Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Was ja dann wirklich das, sage ich mal, für die breite Öffentlichkeit wahrscheinlich die langweilige Anwendung ist, nicht? Also in der Industrie gibt es ja das schon lang, bildgebende Verfahren für Produktkontrolle und. Also sag ich mal, die Stöpselkontrolle bei der Getränkeabfüllung. Das sind so Dinge, wenn das jemand erzählst, du bist Marktführer im Bereich der digitalen Produktprüfung, dann denkst du, aha, okay, dann dreht sich um und geht auf der Party weiter. Wenn du sagst, du bist KI-Experte in der Hupfensalle. Also das ist immer die Frage, wie man das Ganze verpackt, gell?
Ja.
Und das ist natürlich dann auch bitter, wenn man in dem Geschäft ist und möglicherweise eben schon große Erfahrungen in der Bilderkennung und so weiter hat, in dem Thema der künstlichen Intelligenz, und das nicht wertgeschätzt wird, und dann kommt das euch Verrückte daher und baut halt ein Chatfenster und alle flippen aus. Also es ist schon spannend zu beobachten und auch hart auszuhalten, wenn man davon betroffen ist. Ja. Uns zeigt da gleichzeitig wieder, was du zuerst schon gesagt hast, wie wichtig das ist, dass man den Faktor Mensch nicht vergisst, oder? Weil wenn jetzt OpenAI halt irgendeine API angeboten hätte für irgendwelche Plattformen, damit man, was sie auch haben, ne, damit man da halt irgendwelche Dinge automatisieren kann oder halt mit künstlichen Sprachgeneratoren kann man da mitkriegen wahrscheinlich. Durch dieses einfache Chatfenster und natürlich einen super gemanagten Hype, wie du gesagt hast, haben sie ja komplette Zeitenwende hervorgebracht und viele andere, die ja eigentlich schon viel weiter waren. Es gibt ja viele große Sprachmodelle, die sehr, sehr weit sind. Schauen all das.
Ja, also man muss vielleicht kurz, wenn wir das gestattet haben, so ein bisschen diese Gründungsgeschichte von OpenAI.
Gerne.
OpenAI war ja so ein Hobbyprojekt von Elon Musk, wie er ja ganz viele Hobbyprojekte hat. Und er hat gesagt, nee, wir müssen irgendwie so dieses Forschungsinstitut bauen, zum Wohle der Menschheit selbstverständlich sozusagen. Wir müssen sicherstellen, dass künstliche Intelligenz uns nicht alle sozusagen überrumpeln wird oder unterdrücken wird. Und dafür brauchen wir dieses freie, quelloffene, sozusagen, also auf Open Source Basis entwickelte OpenAI Institut, sozusagen, das sozusagen KI zum Wohle der Menschheit kreiert. Das war ja das Gründungsmanifest, und da ging es sehr viel um diese Debatte, die auch in den 2000ern groß geworden ist, um diese Superintelligenz und hin zum Transhumanismus hinein. Also werden wir mit der Technik irgendwann verschmelzen, können wir unsere Hirne in die Cloud hochladen, brauchen wir dann keinen Körper, hin zu diesem Metaverse-Wandel, den ja durch Facebook losgetreten ist, als sie sich in Meta umbenannt haben. Und das war im Prinzip die Marketing-Positionierung von OpenAI, und dadurch haben die so einen wahnsinnigen Hype ausgelöst mit so einer aus meiner Sicht vollkommen unrealistischen Pseudo-Debatte. Aber alle fanden es irgendwie interessant und genau wie du sagst, viel, viel spannender als irgendwie, ich bin da irgendwie so Flaschenhersteller und mit der Marktführer dazu, meine Flaschenstöpsel irgendwie mit einem Machine Learning-Modell akkurat auf die Flasche drauf zu drehen. Sowas ist eigentlich viel wichtiger und viel nachhaltiger, aber ist halt nicht so spannend, wie wenn ich sage, ich baue KI zum Wohle der Menschheit und gegen die Versklavung der Menschheit durch künstliche Intelligenz. Und dadurch haben die allein diesen riesen Hype geschaffen. Natürlich ist das Ende von der Geschichte, gut, Elon Musk ist dann irgendwann ausgestiegen, aber OpenAI macht weder irgendwas zum Wohle der Menschheit noch irgendwas quelloffen, also Open Source ist da auch nichts mehr dabei, sondern es ist natürlich ein reines kommerzielles Unternehmen, das kommerzielle Produkte entwickelt, auch wenn die auch noch nicht, also ich bin auch noch nicht von ihrem zumindest kurzfristigen Business Model auch noch nicht überzeugt, aber längerfristig vermutlich schon, weil sie einfach jede Menge Daten abgreifen, mit denen sie vieles machen können, um diese Modelle zu entwickeln. Genau, und wie du es dann schon sagst, dadurch haben sie natürlich auch viele andere Player, die eigentlich schon viel weiter waren in der Sprachmodellgenerierung, zumindest in der öffentlichen Debatte überholt. Und es kommt auch ein bisschen zu kurz, dass es ja ganz viele andere, tatsächlich auch frei entwickelte Sprachmodelle gibt, die im Zweifel vielleicht, kommt immer auf den Einsatzzweck an, vielleicht sogar besser sind als das bekannte ChatGPT. Mhm.
Ja, und auch zum Teil aus Europa kommen. Und also die haben jetzt so den Uhu- oder Tempo-Effekt. Ne? Das heißt, man sagt ChatGPT und meint halt einen Sprachbot oder halt ein Sprachmodell. Und das ist natürlich für die Konkurrenz dann schwieriger, ne? Weil es halt in den Köpfen verankert ist. Mhm. Viele Einkaufsentscheidungen, das habe ich jetzt auch festgestellt, gerade mal hinterfragen, ja, wir brauchen ChatGPT oder kaufen sie blindwegs, welche zum Teil bei großen Institutionen, die sehr aufwendige Einkaufsprozesse haben, kaufen sie blindwegs diese Lösung. Zum Teil mit öffentlichem Geld, da frage ich mich dann schon, was da los ist. Ne? Also da kommt dann schon Ärger in mir auf, weil da macht doch keinen Sinn, dass man jetzt das Geld da auszuschicken, wenn wir doch in Europa Lösungen haben, die das mindestens genauso gut können.
Ja, ja.
Und oft noch kein Laufen sind.
Ja, und gleichzeitig auch, also was mich tatsächlich auch an diesem Hype stört, ist sozusagen, genau wie du sagst, so dieses blinde Einkaufen, auch sozusagen so dieses, oder dieses dem neuesten Tool hinterher zu rennen. Also funktioniert dieser, also KI-Implementierung im Unternehmen funktioniert so nicht langfristig erfolgreich. Ich muss das eigentlich von Anfang an ganzheitlich denken. Ich kann nicht irgendwie dem neuesten Tool hinterherrennen, ohne das gucken, wie passt das zu meinem Geschäftsmodell, machen meine Mitarbeiter mit, wie passt das in den rechtlichen Rahmen rein, sozusagen, wie passt das zu meinen unternehmerischen Werten. Sowas muss ich von Anfang an alles mitbedenken. Und häufig ist dann das beste Tool vielleicht auch gar nicht das, was jetzt die allerbesten Antworten oder die meisten Tokens zum Training hat, also da nehmen die sich eigentlich auch alle gar nicht viel, sondern eigentlich ist sozusagen so das beste Tool das, das vielleicht am besten in die vorhandene Infrastruktur reinpasst oder am ehesten durch meine Compliance-Abteilung durchbekomme oder wo meine Datenschützer nicht irgendwie, muss ich denen nicht die Zehennägel hochbiegen, wenn sie davon hören.
So ein bisschen zur Branche passt, ne? Dass das Branche ein bisschen gut rein implementierbar ist und so weiter.
Ja, genau. Und sowas muss man mal mitbedenken. Und dieser Hype da, ich muss ja irgendwie dringend ein unternehmenseigenes ChatGPT bauen, weil das alle anderen machen. So funktioniert Digitalisierung nicht nachhaltig und erfolgreich.
Was ich mir jetzt gerade nicht hinkomme, was dieses, und dann das Tool und dieses Tool und das kann jetzt wieder das Tool und so weiter. Es erinnert mich an mehrere Dinge. Also erstens einmal ist das so, wie es für diesen ganzen Apps immer war und Cloud-Anwendungen. Es gibt ja Unternehmen, die sehr stark auf Cloud-Anwendungen. Ich rede jetzt nicht von Cloud per se, also ist ja wieder, könnte man wieder 3 Stunden drüber reden, was Cloud überhaupt ist. Aber von einer Anwendung zur anderen springen und dann jedes Tool kann irgendeine Mikroarbeit super toll erledigen. Und dann brauche ich mit riesen Aufwand Schnittstellen zwischen den Tools oder halt wieder irgendein Praktikanten, der von einem Tool ins andere Tool die Daten übertragt. Das ist total idiotisch. Aber es hinterfragt halt keiner, weil natürlich so ein neues Tool, das ist schon immer so ein Dopamin-Kick, gell? Das ist so also ähnlich wie bei diesen ganzen diversen Social Media Zeugs. Da kommst du auch oft nicht mehr raus, wenn man sich nicht einen Timer stellt. Weil immer ein neuer, oder das Warten auf einen neuen Kick kommt. Und wenn es dann darum geht, Compliance und man sieht auf die Geschäftsmodelle, irgendwie sinkt der Dopaminspiegel schnell wieder ab. Ist dann immer so spannend. Ja. Und gleichzeitig ist allerdings da der große Hebel drin. Das ist, würde man behaupten, ein KI-System aussuchen ist ja so ähnlich wie ein EP-System, das ist ja fast wie heiraten. Ne? Da geht es nicht darum, dass du 10 Partner hast und das wird mit der Zeit anstrengend, glaube ich. Ich kann da nicht mitreden. Und dann geht es darum, dass man sich für eine Partnerschaft entscheidet, für eine Plattform in dem Fall entscheidet und mit der dann den Weg geht.
Ja.
Weil gerade im Geschäftsumfeld musst du ja immer anpassen, Automatisierung dazu schauen. Und dann wird es erst elegant, dann, wenn man quasi, wenn das erste Verliebtsein vorbei ist, wenn der erste Streit hinter sich hat, dann in die Umsetzung zu gehen und dann kann was Cooles dabei entstehen.
Genau, also das ist auch sehr wichtig. Also das müssen Unternehmen unbedingt bedenken, dass es im Prinzip so, ja, wie heiraten ist. Oder ich sage immer gerne, es ist wie so eine Religion beizutreten. Ja. Man hat so halt diese Lock-in-Effekte. Wenn man einmal sich für ein System entschieden hat und alle seine Daten, also das fängt ja schon bei Cloud-Themen an. Sozusagen, also im Prinzip, eigentlich fängt es dann also spätestens da, wenn ich mich für eine Cloud-Lösung entschieden habe, sozusagen, dann ergibt sich daraus, welche KI-Tools ich auf dieser Cloud-Lösung laufen lassen kann und welche nicht. Und natürlich funktionieren diese verschiedenen Anbieter versuchen, einen natürlich auf ihrer Plattform zu halten und die eigenen Produkte anzubieten. Und das muss man sich zumindest bewusst sein, wenn man sich für eines dieser, könnte vielleicht auch Ökosysteme entscheiden, vielleicht besser als Religion. aber das ist ähnlich wie beim Privatanwender auch. Das ist ja auch, wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann ist es halt irgendwie dann auch schick, dann auch ein Mac zu haben, weil die synchronisieren dann super drüber und dann nutze ich dann plötzlich auch irgendwie FaceTime für Anrufe und dann schickt mir jemand einen Microsoft Teams Link und dann frage ich mich, was ist denn das überhaupt? Und irgendwie umgekehrt, wenn ich ein Windows-System habe und dann ist irgendwie, dann kommt dann jemand, schickt einen mit Google Meet Link, dann irgendwie, und das passt da nicht mehr irgendwie rein. Man ist dann aber sozusagen so in dieser ganzen Produktpalette drin oder in diesem Ökosystem drin. Und das ist natürlich das Ziel, sowohl was für den Privatanwender betrifft, ist das natürlich das Ziel von diesen ganzen Tech-Firmen, umfassende Lösungen zu bieten und die Leute in ihrem System zu halten. Und so machen das natürlich die großen Cloud-Anbieter oder die großen KI-Anbieter auch. Also gewissermaßen, man wird einmal reingelockt und dann irgendwann gewissermaßen schnappt die Falle zu. Dann sind aber alle Daten des Unternehmens sind quasi in dieser Lösung drin und man kommt dann auch nicht mehr so leicht raus, weil die Daten meistens auch in einem bestimmten Datenformat gespeichert sind. Die sind dann nie so ganz kompatibel. So ein bisschen so, für Privatanwender erkläre ich das immer gerne, wenn man jemanden hat, der so ein Open-Office-Dokument mit Word aufmachen will. Funktioniert zwar, aber schaut halt nicht so gut aus. Und so ungefähr könnte man sich das auch für Unternehmen vorstellen. Natürlich kann ich dann irgendwann von Azure weg zur Google Cloud irgendwie, aber das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen mal so macht, sondern und entsprechend ist natürlich die Verlockung da, man hat sich einmal dafür entschieden, dann ist man da drin. Und man hat sich einmal sozusagen ChatGPT ans Bein gebunden, also muss auch nicht negativ sein, es kann auch für bestimmte Anwendungsfälle sinnvoll sein, aber dann kommt man da auch nicht mehr aus diesem Ökosystem raus, das sich darum aufbaut. Und das muss man sich zumindest bewusst sein. Deswegen funktioniert dieses, ich will das tolle Tool nicht, sondern man muss langfristig nachhaltig denken. Gerade bei Unternehmen, wo es wichtig ist, sozusagen längerfristig erfolgreich zu sein und nicht jetzt nur jetzt mal so kurzfristig ein bisschen den Hype im Hype mitzuschwimmen.
Ja, ja. Mir ist da gerade noch in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, mit FaceTimen und so weiter, es ist eine gewisse soziale Community. Nicht? Weil du kannst mit niemandem FaceTimen, der da nicht auch so ein Gerät hat.
Genau.
Und ich habe schon, also ich bin kein Apple-User, ich stehe dazu, und ich habe schon Situationen gehabt, wo dann gerade so im privaten Umfeld, also, mir FaceTime, das kannst du nicht, das hast du nicht. So, meinst du jetzt Videotelefonie? Oh, das gibt's schon, das hast du halt anders. Ne? Ich war ganz erstaunt, irgendwann mein Smartphone oder Wählscheibe drauf, ich weiß auch nicht genau. Also es gibt dann schon so einen, wie du sagst, Lock-in-Effekt, und die Wahrnehmung reduziert sich dann schon oft zurück auf diesen Kosmos. Und man blendet ganz viele Möglichkeiten auch aus, die außerhalb dessen sind. So ein Teil ist ja gut, nur sollte man halt nicht ganz blind werden, was sich links und rechts von einem noch tut. Und Unternehmen, auch wenn man ihnen immer wieder unterstellt, das sind also so kalte Organisationen, würde ich nicht behaupten, das ist einmal ein Großteil der Unternehmen, sind KMU. Und die sind weit nicht zu brechen, wie man glaubt. Und zweitens, ein Unternehmen besteht halt dann im Regelfall nur aus Menschen.
Ja.
Also haben wir dann wieder das Thema Mensch drin.
Ja, genau. Das macht das Thema Mensch dann halt wiederum auch so spannend, genau, weil das Thema oder der Faktor Mensch so wichtig ist. Mhm. Und auch gut, was ich auch gut und spannend finde, könnte es auch, also ich sage, der romantische Idealist in mir sagt, das wäre alles furchtbar langweilig. So eine vollkommen durchtechnisierte Welt wäre irgendwie furchtbar langweilig. Aber ich glaube, es gibt auch sehr gute Gründe, dass Menschen an den entscheidenden Schnittstellen sitzen und bleiben und diese Selbstopferung des Menschen gegenüber die Technik. Das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Tendenz, dass Menschen sich oder ihren eigenen Wert verkennen und glauben, die KI ist uns in allem überlegen, ohne zu verstehen, was die KI ist und dann KI als irgendwas Magisches anzusehen. Ich sag immer gerne, KI oder alles, was mit Computer ist, halt irgendwie sind halt elektronische Schaltungen oder Mathematik ausgeführt auf elektronischen Schaltungen. Das ist nichts anderes als so ein Lichtschalter. Das kann ich vollkommen berechnen und das ist gut, das hat seine Berechtigung und das kann mir das Leben im Idealfall einfacher machen oder das kann mir als Unternehmen Effizienzgewinne bringen, aber das, ersetzt nicht das, was ein Unternehmen ausmacht, denn das sind, genau wie das so schön gesagt, das sind die Menschen dahinter. Das sind sowohl Führungskräfte als auch die einzelnen Mitarbeiter, die die Unternehmenskultur prägen und die natürlich dafür das prägen, wofür ein Unternehmen auch steht. Das wird sich auch nicht, das wird sich auch nicht ändern.
Und das hat zum Menschen gesagt, jetzt reise vermeintlich, das lenkt nochmal ganz stark rum, weil ich komme jetzt kurz auf das Thema Daten, aber nur vermeintlich reise ich stark rum, weil ganz oft kommt man vor oder kommt man unter, dass Projekte angerissen oder angestoßen werden, ja, wir brauchen KI, weil jetzt muss man es halt haben. Und dann, wir brauchen eine KI-Strategie oder sonst was. Und wenn man dann genauer hinschaut nachher, und mal fragt, ja, wie schaut es mit euren Daten aus, wo sind denn die? Ja, und da sind halt noch nicht so viele da, vielleicht von den letzten Jahren, aber nicht von den letzten Jahrzehnten. Dann ist ja das natürlich so eine Sache, gell, weil nachher, da kommt dann meistens der Ausdruck, ja, nein, das, bei uns ist ja alles Standard. Und dann eben meine Frage, die dann zurückkommt, ist, naja, wenn bei euch ein Standard ist, warum gibt es euch dann überhaupt? Also, wo ist das Alleinstellungsmerkmal? Und da verbinden sie nachher wieder Menschen und Daten und KI, weil das, was die Menschen im Kopf haben, ist ja alles super. Hat man halt das Thema, den kann man nicht backuppen, also Daten sichern, und wenn die weg sind, sind sie weg. Also im Regelfall erzeugen die Daten, und wenn diese Daten dann auch noch digital vorliegen, dann kann man natürlich mit einem Sprachmodell diese Daten auch auswerten. Idealerweise lässt man die Daten in seiner Einflusssphäre und kopiert die nicht irgendwo hin. Kann mit diesen Daten dann tatsächlich danach arbeiten. Dann verbindet sich Mensch, Daten und Maschine. Und ich habe auch sehr, sehr positive Beispiele schon erlebt, welche, die schon seit Jahrzehnten wirklich wertvolle Daten digital vorhalten, wo sie noch gar nicht wussten, warum machen wir das überhaupt, weil das alte Buch hat sehr dann. Inzwischen sind sie heilfroh drüber, weil sie genau diese Datensammlung jetzt nutzen können, um die ja wirklich auswerten zu können. Und andere, die halt noch daran zweifeln, ob man schon papierarm arbeiten sollten. Und da tut das schon eine große Kluft auf. Wie ist denn so deine Erfahrung? Ich weiß es nicht genau, in welcher Größenordnung du dich bewegst, also an Unternehmen oder Branchen oder sonst was. Was ist denn deine Erfahrung? Wie schaut es denn da aus mit den wirklich mit den unternehmenseigenen Daten, die wirklich den Unterschied ausmachen?
Sehr unterschiedlich. Also ich habe mit Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen gesprochen. Auch, also ich wohne ja in Berlin in einem sehr, sehr Startup-nahen, tech-nahen Umfeld. Da ist natürlich irgendwie Daten, irgendwie das neue Gold, nee, das neue Öl, Gold vielleicht auch, genau. Und irgendwie auch hin zu so einem Datenwahn, dass man versucht, alles zu vermessen und alles nur noch auf Daten und datengestützt zu machen, dass ich manchmal sage, das ist eigentlich schon fast zu viel. Man sollte da vielleicht ein bisschen, vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen auf menschliches Urteilsvermögen vertrauen, als nur auf Daten. Also das kommt häufig zu kurz. Aber ich spreche auch mit Unternehmen, wo das vielleicht so langsam Bewusstsein entsteht, naja, vielleicht wäre es doch nicht so schlecht, wenn wir mal so unsere Produktionsprozesse mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und wo sind da Optimierungspotenziale da. Vielleicht ein anderes großes Thema, das betrifft vor allem so kleine Unternehmen, so Handwerksbetriebe oder ähnliches, so Wissensmanagement, so Wissensdatenbanken. Also viele, sowohl KMU, aber da vor allem die kleinen Unternehmen, die haben ein irrsinniges Wissen im Unternehmen, aber haben das gar nicht irgendwo sozusagen so zentral verankert. Und da hat man häufig das Problem, wenn dann irgendwie Fachkräfte dann irgendwann ausscheiden oder dann in den Ruhestand gehen, dass dieses Wissen dann plötzlich mit denen in den Ruhestand geht. Also sozusagen so dieses Datenaufbau, da ist noch sozusagen, da ist noch sehr viel Potenzial dabei, sozusagen. Und auch sozusagen so diese ganzen Auswertungen, wie kann ich da bestimmte Prozesse optimieren, genau, datengestützt sozusagen, dass da viele noch ganz am Anfang stehen. Also ich hab da eigentlich so das breite Spektrum. Find's aber, also der Podcast heißt ja Digitalisierung ist für dich sozusagen. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was ist meine Antwort darauf, genau auf diese Frage. Und ich würde sagen, Digitalisierung ist sowas wie eine Verzifferung sozusagen. Ich versuche die Welt, die komplex ist, auf Daten oder auf Zahlen, also auf irgendwas Messbares zu reduzieren. Und das ist in vielen Bereichen sehr, sehr sinnvoll, weil damit kann man arbeiten, das kann man automatisieren, dadurch kann man Berechnungen vornehmen, kann man vielleicht vermeiden, dieselben Fehler, die man irgendwie seit 5 Jahren macht, vielleicht mal ein bisschen anders anzugehen, weil man vielleicht feststellt, naja, irgendwie die Kunden mögen das vielleicht gar nicht, wenn ich das und das mache oder irgendwie, oder das brauche ich vielleicht gar nicht, oder ich stelle fest, naja, meine Kunden mögen das eigentlich viel lieber und so weiter. Sowas kann ich ja durch Datenerhebung gezielt sozusagen erfassen, oder Produktionsprozesse kann ich mal ein bisschen testen und kann gucken, was verändert sich dadurch, verändert sich die Produktqualität und so weiter. Also sozusagen, es ist eigentlich ein Versuch, die Welt messbar zu machen, im Unternehmen vielleicht Prozesse im Unternehmen messbar zu machen, das ist Digitalisierung. Geht lange zurück. Also wenn du mich fragst, wann hat die Digitalisierung angefangen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also mindestens so seit dem Aufbruch der Naturwissenschaften, so im 18. Jahrhundert ungefähr, mit dieser Idee, wir wollen die Welt messbar machen. Von Daniel Kehlmann gibt es einen tollen Bestseller-Roman, Die Vermessung der Welt. Das ist im Prinzip Digitalisierung. Und dann natürlich sozusagen die Schlüsse daraus ziehen. Gleichzeitig, das, was ich ja vorhin gesagt habe, manchmal auch so diesen Datenwahn oder diese naive Datengläubigkeit, das scheitert eigentlich immer dann, wenn ich das sagen darf, da, wo es menschelt, sozusagen. Wenn ich versuche, da sind wir wieder beim Faktor Mensch als vielleicht Problem oder vielleicht auch als der interessante Faktor bei dem allen. Also immer dann, wenn ich sozusagen versuche, Daten über Menschen auszuheben oder Menschen auf Daten zu reduzieren, dann wird es meistens entweder gruselig oder irgendwie problematisch oder da funktioniert es nicht so ganz genau. Und da wünschte ich mir manchmal tatsächlich so ein bisschen, vertraut doch mehr auf menschliches Urteilsvermögen als nur auf Daten. Das natürlich nicht heißt, dass man Daten immer so vollkommen außer Acht lassen sollte, aber manchmal gibt es auch gute Gründe, von dem, was Daten sagen oder was in Daten steckt, abzuweichen. Gerade weil Daten gewissermaßen keine Richtlinien setzen, sozusagen. Also diese, was will ich eigentlich erreichen, oder sozusagen. Also sozusagen und dieser Glaube, dass in den Daten dann die Wahrheit steckt, wo ich hin will, oder dass durch die Daten Ziele vorgegeben werden. Also das ist häufig problematisch. Also da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Mut zu, ja, ich bin manchmal so ein naiver Romantiker, ein bisschen mehr Mut zu so ein bisschen Bauchgefühl oder gesunden Menschenverstand, als alles immer nur rein datengestützt.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.